Inside Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch.
Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu Inside Wirtschaft. Zugeschaltet aus der Nähe von Stuttgart ist mir heute Marc Friedrich, Bestseller, Autor, Honorarberater, Finanzexperte. Marc, schön, dich wiederzusehen.
Vielen Dank, Manuel, für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Marc, wir haben gerade mal vor ungefähr einem Monat gesprochen über Bitcoin, Gold, Aktien und in der Zeit ist schon wieder sehr viel passiert, vor allen Dingen beim Bitcoin. Vor einem guten Monat war der Kurs mal bei knapp 65.000 US-Dollar im Hoch und dann in den letzten 2-3 Wochen schwankte es doch sehr bis knapp unter 35.000 US-Dollar. Hättest du das zum einen erstmal für möglich gehalten und bist du weiterhin optimistisch für Bitcoin?
Ja, Volatilität gehört natürlich dazu. Wenn ein Kurs oder ein Asset sich für 3-, 4-, 5-facht, kann es auch mal konsolidieren. Und ich hatte ja in unserem Gespräch gesagt, dass ich Kurse unter 30.000 Dollar nicht mehr sehe. Und es war anscheinend tatsächlich die magische Grenze. Er ist jetzt zweimal bei den 30.000 Dollar abgeprallt. Und ich bin nach wie vor langfristig positiv gestimmt. Kurzfristig könnte es noch mal rappeln in der Kiste, weil wir unter dem 200-Tages-Durchschnitt sind. Das ist kein gutes Zeichen kurzfristiger Natur, aber mittel- bis langfristig alles gut. Und an den Fundamentaldaten hat sich ja nichts geändert. Also Bitcoin ist immer noch sozusagen ein dezentrales, limitiertes Gut, was nicht im Zugriffsbereich der Notenbanken ist. Es funktioniert einwandfrei. Alle 10 Minuten kommt ein Block. Er ist ein Store of Value. Es ist ein junges Investment natürlich. Aber es gab natürlich viele schlechte Nachrichten. Es gab eine Attacke, finde ich, eine Art Propaganda-Attacke gegen Bitcoin, koordiniert, orchestriert. Dazu habe ich auch ein Video gemacht. Und dahingehend bin ich weiterhin bullish. Ich würde sogar antizyklisch die jetzigen Kurse nützen, tranchenweise einsteigen. Wer ins Schwitzen gekommen ist, hat vielleicht zu viel Exposure in dem Bereich, aber wie gesagt, an den Fundamentaldaten, Manuel, hat sich eigentlich de facto nichts geändert.
Lass uns mal auf so ein paar Details gucken. Die einen sehen Elon Musk als den größten Visionär, die anderen als den größten Manipulator. Mit einem Tweet kann der ja den Bitcoin-Kurs in den Himmel jagen und auch tief ins Tal. Ist das sehr gefährlich, wenn eine Person so viel Macht in dem Bereich hat?
Absolut. Ich habe ja dazu auch einen Artikel geschrieben und ich denke tatsächlich, die SEC, die amerikanische Börsenaufsicht, sollte eigentlich jetzt mal wegen Frontrunning oder Marktmanipulation wirklich anfangen nachzuforschen. Aber was es aber auch zeigt, ist, dass wir momentan sehr viele Kleinanleger drin haben, zittrige Hände, Retailer. Und dahingehend ist es eigentlich gut, weil die hat er ja auch angelockt mit seinen Tweets zu Dogecoin oder zu Bitcoin. Das heißt, viel frisches Geld mit wenig Erfahrung im Bitcoin-Bereich, was auch immer dann für eine Übertreibung oder für eine Blasenbildung sorgt. Und dahingehend ist dann dieses Durchschütteln, diese Konsolidierung, dass die zittrigen Hände rausgespült werden, eigentlich gut. Und viele waren einfach überinvestiert, overleveraged und haben da auch massiv auf steigende Kurse geputzt. Und dahingehend bin ich jetzt eigentlich optimistisch, dass jetzt sozusagen die stabilen Hände drin sind. Und ich weiß auch, dass viele erfahrene Investoren diese Korrektur massiv genutzt haben, um Positionen aufzubauen oder auch endlich mal einzusteigen. Also nicht nur Ray Dalio, der jetzt gesagt hat, er ist jetzt in Bitcoin investiert, sondern auch Family Offices, institutionelle Anleger, ETFs und so weiter. Und ich denke mal, derjenige, der den Überblick hat zu Bitcoin, der weiß, wohin die Reise geht, der wird natürlich auch diese Rabattschlacht genutzt haben, um jetzt antizyklisch einzusteigen.
Das ist natürlich immer so eine Sache, woran man glaubt. Also wenn man fest an den Bitcoin glaubt, dann sind das gute Einstiegskurse gewesen. Wenn man denkt, dass der Bitcoin irgendwann verschwinden wird, dann helfen auch 35.000 US-Dollar nichts. Glaubst du, es ist ein bisschen gefährlich, weil man liest immer wieder, Privatanleger haben ihre ganzen Ersparnisse reingegeben, weil sie von diesem schnellen Aufwärtstrend profitieren wollten. Wenn man sowas macht, dann muss man eben auch damit rechnen, dass es in die Hose gehen kann, oder?
Ja, absolut, Manuel. Das ist absolut fahrlässig, alles auf eine Karte zu setzen. Und ich schreibe es ja auch in meinem neuen Buch oder auch generell in jedem Video, sage ich es ja auch, bitte immer diversifizieren, nie alle Eier in ein Nest legen. Ne? Also maximal 30% vom Gesamtvermögen in eine Assetklasse investieren, um kein Klumpenrisiko zu haben. Ich denke mal, keiner würde all sein Geld nehmen und vielleicht sogar noch Schulden machen, um dann ins Casino in Berlin zu gehen und am Roulette-Tisch alles auf die Zahl 21 oder 28 zu setzen. Und dahingehend, so sollte man auch investieren, lieber verschiedene Vermögensstandbeine aufbauen in unterschiedlichen Assetklassen, die am besten oder im besten Fall nicht miteinander korrelieren. Und dazu gehört eine gesunde Mischung aus vielleicht Edelmetallen, physischer Natur, bis in Aktien, Bitcoin und so weiter. Und wenn jemand einfach schnell reich werden will, ist Bitcoin falsch, weil Bitcoin sollte eigentlich eher als langfristiges Investment angesehen werden. Ich sage immer mal, wir wollen Marathon laufen und nichtdestotrotz auf Jahressicht oder generell, seitdem Bitcoin entstanden ist, sind wir immer noch fett im Plus. Und ich möchte auch dahingehend weisen, Korrekturen im Bullenmarkt sind immer normal. 2017 zum Beispiel hatten wir bei dem Weg von $800 auf $20.000 6 große Korrekturen zwischen 20% und 40%. Und trotzdem ging es immer weiter. Und selbst diejenigen, die 2017 beim letzten Bullenmarkt auf dem absoluten Top gekauft haben, also bei $20.000, sind 4 Jahre später jetzt immer noch im Plus. Also wir sind jetzt aktuell bei $35.000, $36.000, glaube ich. Und dahingehend, wie gesagt, man muss nur einen langen Atem haben.
Ich habe jetzt mal 2 Beispiele. Wir fangen mal mit dem Positiven an. Das ist Carl Icahn, der ist schon 85 mittlerweile, legendärer Investor. Der hat so eine $1 Milliarde rumliegen und überlegt jetzt auch, die in Kryptos zu investieren. Sieht man, dass das jetzt dadurch auch eben bei großen Investoren wirklich auch angekommen ist und dadurch vielleicht auch eine Stabilität langfristig haben wird?
Genau, ich sehe auch, dass die Volatilität in Zukunft abnehmen wird. Das heißt, die Bärenmärkte werden nicht mehr so stark ausfallen, aber auch die Bullenmärkte werden nicht mehr so exponentiell stark steigen, weil jetzt auch viel großes Geld reinkommt, weil auch viele Investoren langfristig investiert sind. Und wir sehen ja auch jetzt schon, wie die Bitcoin von den Börsen abgezogen werden und in Cold Storage, also langfristig gehalten werden auf einer Hardware-Wallet. Und natürlich große Namen wie Stanley Druckenmiller oder Ray Dalio oder halt Icahn, das sind natürlich auch Garanten dafür, dass da eher jetzt ein bisschen Ruhe reinkommen wird in Zukunft, dass die Volatilität abnehmen wird. Und es ist nun mal so, Bitcoin ist jetzt in der Pubertät, ne, ist noch ein junges Asset und wir alle wissen, in der Pubertät ist man ein bisschen wilder und da geht es halt auch mal ein bisschen zur Sache, aber das wird sich auch irgendwann relativieren, meiner Ansicht nach, in den nächsten Jahren.
Mein zweites Beispiel, eher dann auf der Negativseite, ist Jim Rogers, auch ein legendärer Investor, mit dem hatte ich vor ein paar Wochen ein Interview und der Jim sagt ganz klar, wenn Bitcoin mal zu einer Währung werden sollte, also wenn man das wirklich als Zahlungsmittel einführen sollte, dann sieht er das Ende des Bitcoins gekommen, weil Regierungen keine Währung neben ihrer eigenen haben wollen. Haben wir nicht sowas Ähnliches jetzt mit China gesehen, die gesagt haben, dass Kryptowährungen, gerade der Bitcoin, eben nicht als Zahlungsmittel in China anerkannt werden?
Ja, natürlich. Keine Regierung, keine Notenbank möchte das mächtige Privileg der eigenen Währung abgeben, weil damit kann man einfach viel beeinflussen. Und das Land, das die Weltreservewährung hat, kann sich auf Kosten von allen anderen verschulden. Da gibt es natürlich einen erbitterten Kampf um den Platz 1. Aber der Markt entscheidet, Graham'sche Law, ne? Graham'sche Gesetz, dass das gute Geld sich irgendwann halt durchsetzt. Und die Menschen entscheiden eigentlich mit den Füßen beziehungsweise mit dem Portemonnaie und suchen halt einen Safe Haven. Und aus dem Grund ist ja Bitcoin im letzten Jahrzehnt das erfolgreichste Investment gewesen, ist um 16 Millionen % gestiegen, weil die Menschen einfach nicht mehr das Vertrauen in das jetzige Geldsystem haben. Es ist ein Vertrauensentzug, den wir erleben. Und wenn man sich anschaut, gegenüber Bitcoin haben alle Währungen weltweit eigentlich schon 99% an Kaufkraft verloren, sind wir schon in der Hyperinflation. Und dieser Trend wird meiner Ansicht nach natürlich anhalten. Und was wir gerade sehen, ist halt nur ein Dip. Klar, es kann noch weiter runtergehen, es kann noch eine Korrektur geben, es kann auch mehrere Monate gehen. Aber wie gesagt, wer mittelfristig bis langfristig denkt, wird auf jeden Fall versuchen, dann sein Geld in sichere Häfen zu bringen. Und Bitcoin ist halt limitiert. Und natürlich sehen wir die Spitzen und die Angriffe, die Attacken gegen Bitcoin von allen Seiten. Es waren jetzt auch viele negative Nachrichten, die auch platziert worden sind, dass jetzt die Chinesen gegen die Miner vorgehen und so weiter. Aber im Endeffekt ein dezentrales System kann man halt nicht verbieten. Ich glaube, ganz im Gegenteil, irgendwann wird dann irgendein Land, irgendeine Notenbank auf den Schirm treten und wird sagen, liebe Leute, wir haben nicht nur Gold im Portfolio oder irgendwelche Staatsanleihen, sondern wir haben jetzt auch Bitcoin gekauft als eine Art Reservewährung. Also deswegen wird es auf jeden Fall spannend werden in Zukunft. Ich glaube sogar China ist schon dabei, Bitcoin aufzukaufen günstig.
Was hältst du von anderen Coins? Also da ist der Ether, Ripple, Doge hast du auch schon erwähnt. Das waren ja auch Gewinner in den letzten Wochen, bis dann dieser Crash kam. Ist das interessant oder ist das noch risikoreicher und man sollte sich sehr genau überlegen, ob man vielleicht ein bisschen Spielgeld in Anführungsstrichen einsetzt, aber nicht wirklich das als Investment sieht?
Ja, es ist wirklich eine pure Zockerei. Also du darfst nicht vergessen, die ganzen alternativen Währungen funktionieren nur, wenn das Zugpferd Bitcoin auch steigt. Das ist immer das gleiche Szenario, immer die gleichen Muster. Bitcoin legt den Weg vor, steigt und dann steigen Ethereum und alle anderen Coins. Und irgendwann sehen wir sogar so ein Flipping, so ein Machtwechsel, dass dann praktisch diese anderen Coins sogar besser performen als Bitcoin, um dann aber auch wieder stärker abzustürzen, teilweise ganz zu verschwinden. Und Bitcoin ist einfach das einzige präsente, dezentrale System. Alle anderen Coins sind zentralisiert. Da steckt eine Privatperson dahinter, eine Firma, eine Stiftung, die haben Eigeninteressen, die können dann Geld gerne mal abhauen mit ihrem Geld, also Scam, Betrug machen oder lösen sich auf oder was auch immer. Das sind immer Eigeninteressen dahinten. Deswegen sind dezentrale Coins natürlich viel, viel interessanter, vor allem Bitcoin, weil da halt keine Firma, keine Stiftung, keine Privatperson dahinter steht. Und natürlich kann man da ein bisschen Spielgeld investieren, wenn man sich in den Markt auskennt. Aber ich habe jetzt bei den letzten 3-4 Monaten, vor allem auch durch Elon Musk, gesehen, wie Leute, die wirklich keine Ahnung hatten, und ich habe die E-Mails bekommen teilweise, mit Hilfe rufen, ja, die dann in Dogecoin investiert haben, die teilweise irgendwie Geld aufgenommen haben, die sich jetzt massiv verzockt haben, wirklich viel, viel Geld verloren haben, die dann wirklich vor dem Existenz ausstehen, weil sie dann auf einmal irgendwelche, auf gut Deutsch, Shitcoins gekauft haben. So werden die disrespektierlich genannt in der Bitcoin-Szene, weil die keinen richtigen Mehrwert haben, und die haben sich jetzt richtig bitter die Finger verbrannt. Es sind immer die gleichen Zyklen. 2017 war das genau so der Fall, und aus dem Grund kann ich jedem Anleger, der ruhig schlafen möchte, sagen, wenn er Spielgeld hat, das er auch verlieren kann, 50 Euro oder vielleicht auch 500 Euro, kommt ganz aufs Portemonnaie an, kann man das machen, aber immer mit dem Bewusstsein, man kann alles verlieren, wirklich. Bei Bitcoin sehe ich die Chance eher nicht, dass man da alles verlieren kann, ganz im Gegenteil.
Schauen wir mal auf ein anderes. Man sagt ja, Bitcoin ist schon das neue Gold. Schauen wir mal auf das alte Gold. Der Goldpreis ist jetzt zuletzt auch mal wieder über die 1900 US-Dollar-Marke gegangen. Aber so richtig an das Allzeithoch von 2000 irgendwas ist man bisher nicht wieder rangekommen. Und ich sag mal, manche Experten waren schon sehr optimistisch in ihrer Prognose. Auch da sind wir bisher nicht rangekommen. Ist es noch nicht die Zeit für Gold?
Doch, ich glaube, gerade jetzt ist es die Zeit für Gold, antizyklisch einzusteigen. Wir haben im August letzten Jahres das absolute Rekordhoch gesehen bei 2075 Dollar. Und ich bin davon überzeugt, dass wir dieses Jahr ein neues Rekordniveau erreichen werden bei Gold und dass wir in dieser Dekade ein goldenes Zeitalter erleben werden, eine goldene Dekade sehen werden, dass wir neue Hochs sehen werden. Mein Preisziel ist zwischen 5.000 und 10.000 Dollar. Wurde übrigens jetzt auch von dem bekannten Report in Gold We Trust bestätigt. Die sehen es genauso, weil wenn die Inflation jetzt kommt, und die macht sich ja gerade ganz deutlich bemerkbar, dann werden Gelder einfach sichere Häfen suchen, inflationsgeschützt, und es ist dann nun mal Gold oder auch Silber oder andere limitierte Werte, und nach wie vor, es ist das Zeitalter der Sachwerte, und Gold gehört in jedes Portfolio als Inflationsschutz, als eine Art Lebensversicherung für die Kaufkraft meines Vermögens.
Wenn du 5.000 bis 10.000 Dollar sagst, in welchem Zeitraum siehst du das dann?
Diese Dekade, also Ende dieser Dekade, ganz klar. Ich denke, dieses Jahr werden wir schon neue Rekordniveaus erreichen beim Gold. Beim Silber sehe ich sogar dreistellige Kurse in dieser Dekade, also mehr wie 100 Dollar. Und man muss sich ja einfach überlegen, wir haben ja seit 1971 kein goldgedecktes Geldsystem mehr. Nichtsdestotrotz haben alle Notenbanken der Welt Gold im Portfolio, ne? Und sie müssten es ja gar nicht. Das heißt, entweder sie wissen mehr wie wir, was kommen kann, was kommen mag, ne? Oder sie trauen ihrem eigenen Produkt nicht mehr, dem ungedeckten Papiergeld. System. Und wir sehen ja auch vor allem seit 2008, seit der Finanzkrise, dass die Notenbanken weltweit, vor allem Russland, China, Türkei, Ungarn, Thailand und so weiter, auch Indien, massiv Gold aufkaufen, einfach als eine Art Wertspeicher, Lender of Last Resort. Und dem sollte man tatsächlich auch nachahmen, was die Notenbanken dort machen. Und Deutschland hat ja über 3.000 Tonnen Gold. Und das ist ja auch ein Zeichen dafür, dass man anscheinend wohl dem Papiergeld nicht wirklich so über den Weg traut und da einfach eine Absicherung möchte. Und das sollte auch jeder Anleger den Notenbanken gleich tun.
Schauen wir mal zum Aktienmarkt. Der DAX läuft ja eher seitwärts schon seit einer ganzen Weile, irgendwas zwischen 14.800 bis 15.500 Punkten. Hat man mal wieder einen Rekordhoch zwischendrin. Was bewegt die Märkte? Denkst du, man kann sich nicht entscheiden, ob es jetzt nochmal richtig hochgehen soll oder irgendwann nochmal irgendwie ein Rücksetzer kommt?
Ja, die Märkte sind in Lauerstellung. Man wartet natürlich ab, was passiert jetzt mit Corona, mit den Impfungen, mit der Herdenimmunität. Schließen wir die Volkswirtschaften wieder auf? Gibt es einen nächsten Lockdown im Herbst nach dem Motto, ne, nach dem Lockdown ist vor dem Lockdown, mutiert der Virus? Und da ist man stark abhängig momentan von der Politik, und das ist natürlich ungesund. Es ist in Lauerstellung. Generell, ich bin davon überzeugt, dass wir eher nach oben tendieren werden. Die Notenbanken haben ja die Geldschleusen offen gelassen. Die Zinsen sind immer noch niedrig, und das, obwohl wir ja 3-4% 2% Inflation haben und die EZB ja eigentlich ihr erklärtes Ziel von 2% jetzt erreicht hat, müsste sie jetzt eigentlich die Aufkaufprogramme stoppen und die Zinsen wieder mal langsam erhöhen. Aber Pustekuchen machen sie nicht, weil sie es gar nicht können, habe ich ja immer wieder prophezeit. Und die FED hat jetzt ja angekündigt, fürs vierte Quartal sogar ein Tapering, also praktisch nicht die Zinsen zu erhöhen, aber Geld wieder sozusagen aus den Märkten rauszuziehen. Und dann könnte der von mir erwartete deflationäre Crash tatsächlich kommen, weil das mögen die Märkte gar nicht. Und darauf sollte man sich vorbereiten. Also ich erwarte bis Herbst, bis Q4, bis zum vierten Quartal noch steigende Notierungen, neue Rekordhochs und dann eher wieder dann ein Rücksetzer, eine Korrektur, die sich dann aber auch gewaschen hat.
Dieses Gespenst der Inflation geht ja jetzt auch schon eine ganze Zeit herum. Natürlich werden viele Konsum nachholen, wenn jetzt wieder alle Läden offen sind, man endlich raus kann, ins Restaurant kann, in die Hotels kann. Also da wird, glaube ich, schon eine Schwemme von Geld einfach normal in den Kreislauf kommen. Befürchtest du aber, dass das nicht nur temporär ist, sondern dass das dann auch anhalten wird?
Ja, tatsächlich. Also ich habe es ja im Buch ganz klar geschrieben. Ich erwarte tatsächlich nachhaltige Inflationsentwicklung, nicht nur kurzfristiger Natur wegen diesem Erholungseffekt, sondern wir treffen ja auch auf eine Angebotsverknappung. Wir sehen ja, dass die Lieferketten, die Produktionsketten teilweise massiv gestört sind durch immer wieder Schließungen von Werken. Mal fehlen die Chips, mal fehlen die Rohstoffe. Wir sehen, wie die Preise explodieren im Baubereich. Also Beton, Stahl, Rigips, Holz, alles geht durch die Decke. Und wir sehen immer wieder Schließungen von Produktionslinien, weil da irgendwie ein Coronavirus aufgetaucht ist oder einer positiv getestet wurde. Und auch wenn da nichts war, dann ist einfach mal 2-3 Tage Schicht im Schacht. Und das stört die ganzen Ketten. Die Container sind knapp gewesen. Dann noch der Suezkanal, der geschlossen war wegen Evergreen. Also da sind viele verschiedene Parameter jetzt zusammengekommen, die das Ganze noch verschärft haben natürlich. Und immer wieder sieht man halt, dass dann auch Produktionsstätten wie jetzt Audi oder so einfach schließen muss, weil es keine Ersatzteile gibt. Und dahingehend ist es gerade tatsächlich eine ganz andere Geschichte. Und ich glaube einfach, das wird sich noch 1-2 Jahre hinziehen und aus dem Grund erwarte ich tatsächlich nachhaltig zweistellige Inflationsraten. Ich habe ja auch ausgerechnet im Buch, dass wir letztes Jahr, offiziell hatten wir 0,4% Inflation, aber die wahre Inflation war bei 13,73% und das spricht der Wahrheit schon eher zu als die 0,4%.
Gut, das kann ich jetzt so schnell nicht nachrechnen, aber was würdest du...
Ganz einfach, Manuel, das ist Geldmengenwachstum M3 minus Wirtschaftswachstum. Das ist die Formel, die man an der Universität lernt und wenn man die heranzieht, dann hatten wir letztes Jahr tatsächlich 13,73%, weil die Geldmenge von der EZB ist stark gewachsen und die Produktion, das BIP in der Eurozone ist nun mal sogar im Minusbereich gewesen und so kann man das ausrechnen, kann jeder selbst übernehmen.
Wenn du jetzt also Gefahren, zum Beispiel durch die Inflation, siehst, was sollten Anleger mit ihrem Geld jetzt machen, um es möglichst langfristig sicher anzulegen und dann auch im Alter möglichst noch was davon zu haben?
Ja, also Inflation ist ja sozusagen die größte Gefahr, dass dann das Geld, die Kaufkraft wird uns genommen. Ne? Also wir sehen einfach, Inflation bedeutet, dass dann die Kaufkraft einem entzogen wird, dass das Geld weginflationiert wird. Und man braucht jetzt einfach eine Art inflationsgeschützte Investments. Und da würde ich einfach ein buntes Potpourri nehmen aus verschiedenen inflationsgeschützten Assets. Das sind natürlich Aktien, da favorisiere ich tatsächlich Rohstoffe im Minenbereich, Wasser, Recycling, erneuerbare Energien sind die Trends, die meiner Ansicht nach eine Zukunft haben, auch langfristig gesehen. Und dann natürlich alles, was durch die Natur oder durch die Mathematik limitiert ist. Also zum Beispiel Gold und Silber in physischer Natur. Und dann natürlich auch eine Immobilie, aber jetzt würde ich keine neue mehr kaufen. Aber genauso dann ein Diamant oder ein Whisky, ein Wald. Und natürlich, klar, Bitcoin ist das inflationsgeschützte Investment schlechthin, meiner Ansicht nach. Und das sollte man jetzt auf jeden Fall, umso mehr Geld die Notenbanken drucken, umso mehr Geld die Staaten Schulden machen, umso mehr sollte man durch die Natur, durch die Mathematik limitierte Werte im Portfolio besitzen. Aber Geld auf dem Konto zu lassen, das ist das Schlechteste, was man machen kann, weil neben der Inflation, die an der Kaufkraft knappert, sehen wir ja auch die Gefahr der Minuszinsen, als auch natürlich der Kontoführungsgebühren, beziehungsweise, dass man vielleicht irgendwann mal im digitalen Euro enden und dann gar nicht mehr ans Geld rankommt.
Die nächste Bundesregierung muss jetzt auch die Weichen für die Rente stellen. Bis 2025 sind die jetzigen Sätze ja so noch sicher. Dann hat man bis 2030 nochmal andere Zahlen. Aber danach ist eben im Prinzip noch nichts geregelt. Die FDP schlägt ja zum Beispiel eine Aktienrente wie in Schweden vor. Findest du sowas auch interessant, dass man vielleicht 2% des Bruttoeinkommens zur Seite legt in einen Aktienfonds, wo auch wirklich alle dann einzahlen müssen, auch zum Beispiel Beamte?
absolut, das wird kommen müssen, weil das ist ja der Elefant im Raum, nämlich die Demografie, dass wir immer älter werden, aber immer weniger Nachwuchs bekommen und es ist einfach nicht mehr stemmbar. Das Sozialsystem ist am bersten und wird, wenn wir nichts ändern, über uns zusammenbrechen mit riesigen Kollateralschäden und aus dem Grund ist so eine Art Staatsfonds absolut gut und ich habe es im Buch ja auch gefordert. Ich würde sogar darum bitten, dass auch die Bundesbank anfängt, ihr Portfolio zu diversifizieren. Ich finde Gold schon mal gut, aber nach Basel III könnte man jetzt auch in Silber physisch investieren, in Platin investieren, also in limitierte Edelmetalle, aber genauso auch in Bitcoin. Und das Land, die Notenbank, die zuerst zum Beispiel in Bitcoin investiert oder auch in Aktien investiert, ne, wird natürlich der Vorreiter sein. Und ich meine, andere Regierungen machen das schon, ne, die dann auch Aktien haben oder Notenbanken, wie zum Beispiel die Schweizer Nationalbank. Und dass man da sagt, okay, 2-3% und dann nimmt man ein bisschen was in Aktien und Aktienquote, das gut gemanagt ist, ganz transparent, wo jeder Bürger nachsehen kann, wo sein Geld hingeht, dass es dann auch eine Rendite gibt für das Volk und aber auch Bitcoin. Und das Land, das Bitcoin als erstes umarmt und adaptiert, wird dieses Rennen meiner Ansicht nach gewinnen. Peter Thiel hat dazu ja auch die US-Regierung ermahnt, sich mit Bitcoin auseinanderzusetzen, weil sonst werden es die Chinesen machen. Und da sieht er tatsächlich eine geopolitische Waffe und hat genau das Gleiche gesagt wie ich jetzt. Das Land, das als erstes Bitcoin adaptiert, wird das Rennen gewinnen.
Marc, du hast dein neues Buch, Die größte Chance aller Zeiten, ja schon ein paar Mal jetzt erwähnt. Es gab ein wenig Feedback dazu. Unter anderem hat das Handelsblatt auch was geschrieben. Ich lese dir mal vor, was die Kollegen geschrieben haben. Hang zum Dramatischen und übersteigertes Selbstbewusstsein. Noch mehr stören reißerische, durch nichts bewiesene Verschwörungstheorien. Erkennst du dich da wieder? Hat man vielleicht so ein paar Theorien, um Schlagzeilen zu erzeugen, die man dann aufbauscht?
Nein, ganz und gar nicht. Ich habe mit Herrn Sommer auch gesprochen und einiges geklärt. Du musst auch die positiven Sachen lesen. Er sagt ja durchaus, dass es ein lesenswertes Buch ist und dass da jemand...
Die hätte ich auch gleich noch vorgelesen.
Ja, genau. Nein, also... er hat Verschwörungstheorien, wird gerne natürlich im Zusammenhang mit mir verwendet, um das ein bisschen zu auszuleveln. Ich rüttel natürlich an den Grundfesten und es ist für mich jetzt kein Marketing-Gag, tatsächlich Superlative zu verwenden, weil ich sage einfach, wir sind in außerordentlichen Zeiten. Es ist gerade eine historische Zeitenwende, ein Paradigmenwechsel und ich glaube, jeder kann das spüren, auch intuitiv, dass irgendwas aus den Fugen geraten ist und dem gebe ich einfach dann Platz und nenne ich auch beim Wort und ich nehme halt, ich bin keiner Partei verpflichtet, keiner Denkschule verpflichtet. Ich bin dem Leser verpflichtet, meinen Mitmenschen. Und alles, was ich in dem Buch schreibe, das bin ich zu 100%. Da bin ich absolut authentisch. Das wissen meine Fans, das wissen meine Follower. Und dafür werde ich ja natürlich auch dann entweder geliebt oder gehasst. Ne? Und natürlich mag man es nicht, wenn jemand an den Grundfesten rüttelt. Aber ich bin mir einfach sicher, dass wir nie wieder in der alten Welt aufwachen, dass wir gerade an der Wegscheide stehen und jetzt entscheiden müssen, wo geht die Reise hin. Und es wird große Verwerfungen geben. Wir sind in einem großen Transformationsprozess. Wir werden in Zukunft anders bezahlen, anders arbeiten, anders leben, anders reisen. Wir werden nicht mehr in der alten Welt aufwachen. Und natürlich, der Mensch mag nun mal das Bekannte, das Bequeme, die Filterblasen, in der er lebt. Und natürlich will man das Neue nicht haben. Und der Überbringer schlechter Nachrichten wird meistens geköpft. Und deswegen, der die Wahrheit spricht, braucht ein schnelles Pferd. Ich weiß. Und ich kenne die Anfeindungen und die Versuche der Stigmatisierung. Ich brauche halt Gegenargumente. Ich bin immer offen für konstruktive Kritik. Ne? Aber ich habe jetzt nicht irgendwas aufgebauscht, um irgendwie Reaktionen zu erzeugen, sondern das ist meine Meinung. Dazu stehe ich. Und wenn es anders kommt oder wenn es nicht eintritt, dann werde ich auch dazu stehen und dann sagen, okay, da lag ich vielleicht falsch. Aber ich befürchte eben, dass es nicht so sein wird.
Also köpfen werden wir dich auf jeden Fall nicht, Marc. Ich lese dir aber noch den nächsten Absatz vor, damit wir hier auch ausgeglichen sind. Auch gerne. Im Handelsblatt. Keineswegs liegt Friedrich mit all seinen Analysen daneben, wenn es um Staatsschulden, dauerhaft niedrige Zinsen, ETFs und Bitcoin geht.
Ja, also ich denke mal generell, es war eine 50-50-Rezension und ich hatte mit Herrn Sommer ein sehr schönes, sympathisches Gespräch und er fand das Buch ja auch lesenswert. Ne? Aber natürlich, man darf nicht vergessen, das Handelsblatt, wer macht da die Werbung und so weiter. Und ich bin nun mal, wie gesagt, frei und kann sagen, was ich will und lege den Finger in die Wunde und red Tacheles. Und ich sage einfach, die Banken sind nicht mehr zeitgemäß. Wir werden großes Bankensterben sehen und die EZB ist für mich, die betreibt gerade die größte Insolvenzverschleppung der Geschichte und ein Notenbank-Experiment par excellence. Und das will nicht jeder gern hören, das weiß ich schon. Ich sehe auch das Feedback, ich bekomme ja einen Gegenwind. Ne? Und das ist für mich aber auch ein Zeichen, dass ich die Menschen erreiche. Und wie gesagt, ich bin für alles offen, ich baue immer gerne Brücken und höre mir die Gegenargumente an. Meistens sind es aber keine Gegenargumente, die auf Argumentationen und auf Fakten beruhen, sondern meistens ist es echt nur Diffamierung und Stigmatisierung. Und das ist mir einfach zu wenig, dann weiß ich, die Gegenseite hat keine Argumente.
Marc, danke dir wieder für dieses Gespräch. War mir eine Freude, so ein Update zu machen. Bitcoin gerne. Und Co. ist immer was jede los. Zeit. Marc Friedrich war das, Bestsellerautor, Honorarberater, Finanzexperte von der Friedrich Vermögenssicherung, heute zugeschaltet aus der Nähe von Stuttgart. Marc, ich danke dir sehr.
Ich dir auch, Dankeschön.
Und Ihnen und euch, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal, alles Gute.
Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.